Wir haben Ostersonntag. Der Herr ist auferstanden. Können wir das glauben? Ist das denn zu fassen? Ich habe gesagt, heute ist Ostern. Der Herr ist auferstanden. Und da sagte jemand, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Gar nicht mitgekriegt. Keiner hat es mitgekriegt. Keiner war dabei in dem Moment. Alle standen nur vor dieser Tatsache. Das Grab ist leer. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Eigentlich ist Ostern das große Fest der Unsicherheit. Wo ist er denn, der gesagt hat, ich bin das Leben? Wo ist er, der vom Frieden geredet hat? Und wir könnten jetzt so viele Momente, die uns die Bibel mitgegeben hat, was an Ostern passiert ist, so viele Momente könnten wir jetzt anschauen. Allein die Szenen, die beschrieben werden, wie die Frauen am Grab sind. Die ersten Zeugen, es waren die Frauen. Wie die Jünger, das haben wir gerade gelesen im Johannesevangelium, wie die Jünger Wettrennen machen, damit sie zu dem kommen, den sie so lieben, verehren, dem sie folgen, für den sie ihre ganze Biografie hingeschmissen haben und gesagt haben, nee, was dieser Herr sagt, das ist mehr wert als alles, was ich überhaupt im Leben für richtig halte. Und auch sie stehen da und fragen, wo ist er denn? So viele kleine Momente, die uns die Bibel schenkt und mitgibt von diesem Ostermoment, seien es die Emmausjünger, die plötzlich sagen, wir haben es doch gespürt. Und da merken wir, wie viele Ebenen eigentlich angesprochen werden, wenn es um Ostern geht. Nicht nur die Sinne, nicht nur die körperliche Wahrnehmung, sondern wirklich auch die Emotionalität, dass man spürt, ah, da geht es noch tiefer. Da geht es um eine andere Wahrheit als um das, was meine Augen alleine sehen. Aber heute Morgen haben wir einen Text, der jetzt nicht aus dem Evangelium kommt, sondern tatsächlich aus dem Paulusbrief. Wir sind im 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 20 bis 28. Und da schlägt der Paulus einen ganz anderen Bogen auf, der gar nicht so mit dem einzelnen Erleben vom Ostersonntag zu tun hat. Aber diese einzelnen Momente von Ostern, die sind so ganz wichtige Wurzelmomente für uns als Gemeinde. Aber Paulus, der hat diesen großen Blick. Und da schauen wir heute Morgen mal rein. 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 28. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da auch durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Dann, wenn er kommen wird, die in Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Der Paulus macht dieses ganz große Bild von Ostern. Nun aber, so geht es los, nun aber haben wir eine ganz neue Blickrichtung auf das Leben. Und Paulus bringt dieses gut verständliche Bild von dem Erstling Adam. Damit konnte jeder der Zuhörer was anfangen. Also man muss ja sagen, Paulus spricht in eine Gemeinde hinein in Korinth, die sich die Köpfe eingeschlagen haben, wie das denn ist mit der Totenauferstehung. kann ja gar nicht sein, das Tote auferstehen. Ja, da gab es einen großen Konflikt in der Gemeinde. Und jetzt sagte Paulus, nee, lass uns dieses große Bild anschauen. Und da ist dieser eine erste wichtige Gedanke, der für jeden nachvollziehbar ist. Der erste der Schöpfung ist Adam. Erstling, schönes deutsches Wort, Erstling. Also man weiß, wenn da das Erste da ist, dann weiß man, dann kommt noch ganz viel mehr. Ja. Wenn man weiß, da kommt, was weiß ich, was der erste Krokus aus dem Boden, dann weiß man, da kommt noch mehr. Ja. Und so war auch, was die Menschen angeht, der Erstling aller Menschen, der Erste, der da war, so sagt es die Bibel, das ist Adam. Adam ist derjenige, der stellvertretend steht für die Gesamtheit der Menschheit. Und alle Menschen werden ihr Leben leben, wie es eben für Adam eben auch war. Geschaffen, gelebt und gestorben. Und alle Menschen werden wie Adam auch einmal sterben. Das gehört mit zu unserem Menschsein. Das ist der natürliche Gang. Also selbstverständlich, das ist das, worauf wir zuleben. Irgendwann sterben wir. Und es ist gut, wenn man sich vorbereitet, wenn man seine Dinge in Ordnung hat. Und diesem Bild, diesem ganz typischen Bild, dem gegenüber sagt jetzt der Paulus der Gemeinde, Leute, so wie es bei den Menschen einen Ersten gibt, so gibt es jetzt auch einen Ersten, wenn es um das ewige Leben geht. Nicht nur Sterben ist eine Ansage, sondern das Leben ist eine Ansage. Und dieses Leben, das wird an Ostern zum allerersten Mal greifbar, sichtbar, spürbar, lebendig, nachvollziehbar. Für alle die, die dabei waren. Keiner konnte es ja verstehen, aber alle sind irgendwie gepackt gewesen. Die ganze Stadt, die Menschen, alle die damals in Jerusalem und im Umfeld gewesen sind, das war die Geschichte, das war das Happening, das war das Ereignis, was alle komplett verrückt gemacht hat. Von der Politik bis hin zu den Ärmsten und zu den Fremdesten der damaligen Zeit. Jesus Christus, so heißt es, ist der Erstling von Lebendigkeit, von ewigem Leben. Und dann sagte Paulus, dieser Gemeinde in Korinth, die ja so kritisch war, so wie alle sterben, sagt er, so werden alle in Jesus Christus lebendig werden. Also so sicher wie der Tod auf uns Menschen zukommt, so sicher ist die Tatsache, dass wir alle lebendig werden in Jesus Christus. Und Jesus ist der allererste davon. Paulus ist total überzeugt. Ich weiß nicht, sind wir das? Da kommen doch die ersten Fragen, die waren schon damals da. Da hieß es doch, wie, Jesus ist doch nicht der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Da hatten wir doch schon ein paar. Ne? Und die Bibel nennt uns doch welche. Da haben wir doch den Lazarus, was war denn mit dem? Der ist doch von den Toten auferstanden. Warum will denn Jesus jetzt den Anspruch haben und sagen, ich bin der Erste, der aus den Toten zum Leben kommt? Oder der Jüngling von Nein, vielleicht erinnern wir uns an diese Begebenheit. Ja, der ist doch auch von den Toten auferstanden. Oder das Mädchen von Kapernaum. Also wir könnten doch Geschichten erzählen, wo Tote lebendig gemacht wurden. Da, sogar in der Bibel steht das drin. Und warum kommt jetzt Jesus an und sagt, ich bin der Erste, der aufersteht von den Toten. Und da merken wir, was eigentlich diese Auferstehung aus den Toten bei Jesus gemeint ist. Auferstehung aus den Toten heißt nicht, da wird jemand erweckt und er darf noch mal schön leben, bevor er wieder stirbt. Keiner von denen, die damals auferweckt wurden, lebt heute noch. Aber die Bibel spricht davon, dass Jesus, der aus den Toten auferweckt worden ist, dass er lebt. Er ist nicht wieder gestorben. Er lebt. Und zwar lebt er ewig. Er lebt heute. Und er lebt in Ewigkeit. Nun sehen wir ihn nicht, weil er nicht mehr da ist. Das kommt später im Jahr. Ne? Er ist in den Himmel aufgefahren. Er ist zur Rechten Gottes. Er kommt wieder. Aber er ist der Erste, der ewiges Leben ermöglicht. Er ist der Erste, der ewiges Leben errungen hat, weil der Tod nicht zugreifen konnte auf ihn. Und dann versuchte Paulus, die Gemeinde ein bisschen zu sortieren. Ja, also wir haben jetzt, okay, der Adam, der stirbt. Jesus, der ist auferstanden, ewiges Leben mit ihm möglich. Er ist der Allererste und alle Menschen werden in Jesus Christus auferstehen. Das heißt, diese Geschichte mit dem Jesus ist mit Ostern gar nicht vorbei, sondern wir sind ja aktuell mittendrin an ihm dran. Alle werden in Christus auferstehen, sagte Paulus. Das heißt, jeder Mensch unter Gottes Himmel, jeder, der irgendwie Fleisch und Blut hat, wird diesen Jesus irgendwann mal wiedersehen. Er wird mit ihm auferstehen, jeder Mensch. Der eine zum Leben, der andere zum Sterben. Aber in Christus werden wir auferstehen. Paulus gibt jetzt so eine Auferstehungsordnung, etwas ganz Militärisches, was er da jetzt im Korintherbrief anführt, ganz militärische Begriffe, die er nennt. Und er sagt, es gibt eine Ordnung in der Auferstehung, damit wir das irgendwie rational nachverfolgen können, was da eigentlich passiert. Und er sagt, der Allererste, der aufersteht, ist natürlich Jesus Christus, das ist Ostern. Aber dann spricht er davon, die nächste Auferstehung, die ansteht, das ist die Auferstehung von alle denen, die in Christus gestorben sind. Also da geht es um Jesus-Leute. Es geht um Menschen, die ihr Leben Gott geschenkt haben und gesagt haben, ich bin an ihm dran, ich glaube an ihn, ich lebe mit ihm. Mein Leben soll Gott gehören. Gläubige Menschen. Und der Paulus sagt, diese gläubigen Menschen, das ist sozusagen die nächste Welle, das ist die nächste Auferstehung, nachdem Jesus auferstanden ist, die nächste große Auferstehung in die Ewigkeit hinein, das sind die Gläubigen. Und diese Gläubigen, die werden auferstehen, sagt er, bevor das große Ende kommt. Da kommen wir natürlich in eine große Theologie rein, wir merken es hier, das wollen wir doch am Ostersonntag nicht haben, ja? Und dann merken wir, da kommt eine große Theologie. Aber lassen wir es mal ganz klein halten. Jesus ist der Erste, der aufersteht. Und Paulus sagt, die Nächsten, die auferstehen, das ist seine Gemeinde, das sind seine Kinder, das sind seine Gottesleute, das sind die, die sagen, Gott ist mehr als ich. Ich vertraue ihm mehr als mir. Ihm zu folgen ist wichtiger als mein eigenes. Die werden auferstehen, bevor irgendetwas in dieser Welt geschieht. Paulus sagt, die Auferstehung Jesu, das ist ja nicht nur irgendwas für fromme Leute, damit die sich ein gutes Lebensgefühl machen können, sondern es ist ja ein Plan, den Gott von Anfang an hat, um die Welt zu retten, die Welt zu erlösen. Und da geht's natürlich an Ostern, nach der Kreuzigung, nach dem Sterben, nach dem Auferstehen, natürlich geht's um die Rettung des Menschen. Der Menschen, das höchste Gut der Schöpfung, das fragilste Gut unter Gottes Himmel. Der Mensch soll gerettet werden. Wir haben es gehört am Freitag, Versöhnung. Lass dich versöhnen mit Gott. Nimm die Liebe Gottes an, der sagt, du bist bei mir willkommen, wenn du an mich glaubst. Das ist die individuelle, das ist die persönliche Ebene der guten Nachricht, dieses Lebens in Gott, was wir haben dürfen. Aber das ist die eine Ebene. Paulus sagt, da gibt es noch eine andere Ebene. Weil wir merken ja, Ostern hat ja nicht alles gut gemacht. Wir leben ja nicht im Paradies. Die Welt lebt ja gerade so weiter, als wäre nie was passiert. Und deswegen schreibt der Paulus an die Gemeinde, dieser Jesus, der muss alles vernichten. Er muss alles richten. Nicht nur die Sünde des Menschen, sondern er muss alle Herrschaft, alle Gewalt und alle Macht auf dieser Welt vernichten. Boah, das ist eine Nummer. Alle Herrschaft. Dieser Begriff Herrschaft ist im Griechischen das Wort Arche, Archetypus, ursprünglich Prototyp. Der Anfang, das Grundmuster. Jesus will das Grundmuster der Schöpfung vernichten. Was ist das denn? Alle Gewalt wird er vernichten. Gewalt im Sinne von Vollmacht, Recht, Obrigkeit. Mächte, die gewaltig herrschen in dieser Welt, wird er und will er vernichten. Alle Macht, sagt er, wird er vernichten. Dynamis ist das Wort dafür. Dynamis. Wunderkräfte. Und wir merken, da steckt viel mehr drin als jetzt die Auferstehung, dass wir Menschen mit ihm in Frieden sein dürfen und wir Menschen eine persönliche Beziehung mit Gott haben dürfen. Paulus sagt, nee, der Bogen ist viel größer. Die ganze Schöpfung, alle Mächte, alle Herrschaften, alle Gewalten müssen ihm unter die Füße gelegt werden. Und davon ist die Bibel voll. Jedes Knie wird sich beugen, jeder Mund wird bekennen, dass Christus ist der Herr. Davon ist die Bibel voll. Davon spricht das Alte Testament, davon sprechen die Psalmen, davon spricht das Neue Testament. Die Bibel ist voll. Alle Welt wird sich beugen vor dem Herrscher Jesus Christus. Und jetzt sind wir natürlich heute 2026 in dieser Situation, dass wir doch so manche Mächte und Gewalten haben, die das gerne umsetzen möchten. Die möchten dem lieben Gott ein bisschen helfen. Und wir merken, dass da Mächte und Gewalten entstehen und Spannungen in der Welt entstehen, die eben gerade gegen das sprechen, was die Bibel sagt. Da werden plötzlich Absolutheiten, staatliche Absolutheiten gefestigt. Da wird uneingeschränkte Verfügungsgewalt über Menschen beschlossen. Da werden Mächte eingesetzt, um sich selbst zu verstärken. Jesus sagt, ich bin der Erstling, ich bin auferstanden, nach mir werden meine Kinder auferstehen und dann komme ich persönlich. Das ist prophetisches Wort. Das können wir uns nicht vorstellen. Ich glaube, das ist mit der Grund, dass manche hier und da versuchen, den Frieden und die Herrschaft und die Ordnung in dieser Welt selber zu gestalten. Weil sie sich nicht vorstellen können, dass der lebendige Gott noch je einmal seinen Fuß auf diese Erde setzen würde. Aber das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist und seine Kinder wirklich mit ihm leben werden, dann ist er derjenige, der alles unter seine Füße legen wird. Und er wird es tun, weil er gesagt hat, ich möchte mein Reich dem Vater zurückgeben. Er muss das ganze Werk vollbringen. Und wir merken hier, in was für einem Riesenbogen der Paulus denkt. Und es ist ein Gedankenbogen, der uns überfordert, wo wir denken, was soll ich mit diesen Gedanken anfangen? Reicht es denn nicht, dass ich so ein bisschen meinen kleinen Jesus feiere und dann sage, ja, das Grab ist leer, juhu, und das reicht doch jetzt? Diese ganze Dramatik dieser Welt, muss die denn irgendwie noch mitbedacht werden? Kann ich das nicht ausklammern? Kann ich das nicht einfach nur ignorieren, weil es so ein großer Schmerz ist? Die Die Osterbotschaft gibt uns eins. Der Tod hat keine Macht. Jesus hat gesiegt. Und wir gehen dem entgegen. Wir leben dem entgegen, der gesagt hat, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der Ewige. Und ich bin der Lebendige. Und jetzt können wir die ganzen Botschaften von Ostern mit einfügen. Hat nicht unser Herz geschlagen, als wir ihn gesehen haben? Unsere Botschaft, die wir aus Ostern haben, das, was uns Ostern entgegenhält, ist, dass das Leben gilt, das ewige Leben. Dass wir darauf Hoffnung haben. Dass wir uns daran freuen dürfen, dass Gott die Welt nicht vergessen hat, sondern dass er noch mittendrin ist in seinem Prozess, um diesen Sieg nicht nur für uns individuell als Kinder Gottes zu erwirken, sondern für die gesamte Schöpfung. Und deswegen heißt es nicht verzweifeln. Und deswegen heißt es nicht ängstlich sein. Und deswegen heißt es nicht selber machen wollen, sondern beten, glauben. Die Welt braucht Ermutigung. Wir müssen die Welt ermutigen. Zur Liebe, zur Hoffnung, zur Geduld, zur Sanftmut, zur Reinheit. Wir müssen die Welt ermutigen. Das ist unser Job. Das gebietet uns Ostern. Weil der auferstanden ist, der das alles in sich trägt. Und wir dürfen an seiner Stelle ihn, das, was er uns gegeben hat, weiterleben lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns ein gesegnetes und ein fröhliches und ein friedliches Osterfest. Amen. Ich bete noch. Jesus, du bist auch verstanden. Danke dafür. Danke, dass du das ewige Leben erwirkt hast. Es in dir trägst und wir als deine Kinder damit involviert sein dürfen, ob wir es fassen können oder nicht. Und erfüll uns mit deiner Kraft, mit deiner Osterkraft, mit deiner Freude, mit dieser Hoffnung und der Liebe für diese Welt. Danke, dass wir eine Botschaft haben dürfen, weil du lebst, weil du auferstanden bist. Und weil wir auf dich warten und uns auf dich freuen und zu dir hin leben. Dafür beten wir dich heute an. Amen.